Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Michael Müller zum Thema Region der Lebensretter. App-basierte Ersthelfersysteme. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ja, ich kann euch versprechen, dass es heute wieder ein spannendes Thema geben wird. Zum ersten Mal ist zu Gast bei uns Professor Michael Müller. Und Professor Müller, ich muss Sie bitten, Sie waren noch nicht bei uns im Podcast zu Gast. Ich würde Sie gerne einmal bitten, ganz am Anfang sich einmal vorzustellen. Sie können das viel besser als ich. Wer sind Sie und was machen Sie?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Stell mich gerne mal vor. Mein Name ist Michael Müller. Ich bin Anästhesist an St. Josephs Krankenhaus in Freiburg, ganz im Süden der Republik. Und ich bin auch Notfall- und Intensivmediziner. Und beschäftige mich seit etwa 30 Jahren mit dem Thema Wiederbelebung. Zum einen klinisch, dann auch in der Ausbildung und auch wissenschaftlich. Und diesem Thema bin ich auch mit Region der Lebensretter treu. Aber da kommen wir ja später dazu. Also Anästhesist, Intensivmediziner, Notfallmediziner. Ich habe früh im Rettungsdienst angefangen. Dann während des Medizinstudiums als Rettungsassistent nebenbei beim Deutschen Roten Kreuz in Mannheim gearbeitet und nach dem Studium Weiterbildung Anästhesie, dann auch viel Rettungsdiensttätigkeit, zum einen bodengebunden, das war damals in Dresden auf dem Notarztwagen und dann auch in der Luftrettung. Ja, und dieses Thema beschäftigt mich jetzt eben auch wissenschaftlich sehr stark.
Ja, vielen Dank. Genau, das große Thema, das wir heute besprechen wollen, ist das Thema der App-basierten Ersthelfersysteme. Ein bisschen sperrig. Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt dieses Projekt Region der Lebensretter, das Sie vorantreiben, dieses Projekt. Jemand, der noch nie was von einem Ersthelfersystem, einem App-gesteuerten Ersthelfersystem gehört hat. Was ist das und was soll das?
Ja, vielleicht hole ich da mal ein bisschen aus. Ich habe 2014 den Dänen Per Scholling in Bilbao getroffen auf dem ERC-Kongress. Das ist die Jahrestagung des European Resuscitation Council. Ich glaube, mittlerweile der größte Kongress zum Thema Reanimation. Da kommen immer so mehr als 1000 Leute aus ganz vielen Ländern der Welt. Und dort bei dem Kongress hat er mich auf eine einfache Lösung des komplexen Problems Herz-Kreislauf-Stillstand hingewiesen, ich war total erstaunt, dass diese Idee nicht schon viele Leute hatten, nämlich wenn jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, dann ist ja unser Problem nicht die Hightech-Intensiv- und Notfallmedizin. Wir wissen ja alles, was wir machen müssen. Herzdruckmassage, Beatmung, Defibrillation, Adrenalin, Intubation, Kühlen. Wissen wir ja alles, was wir machen müssen, nur wir erreichen diese Patienten zu spät. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet und dann ist im ganz nahen Umkreis, also vielleicht sogar direkt in der Nachbarschaft, jemand zufällig anwesend, der Herzdruckmassage und Beatmung, Defibrillation, der so die Basismaßnahmen der Wiederbelebung kann, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß. Und damit haben die Dänen so eine Art Selbsthilfeprojekt gestartet, nämlich auf der Insel Langeland. Das ist eine Insel, die flächenmäßig recht groß ist, ich glaube 30 Kilometer lang, aber da wohnen ganz wenig Bürger und im Sommer ganz viele, weil da viele ihren Urlaub machen und Ferienhäuser haben. Und dort gab es einen Rettungswagen und wenn der einen Patienten mit Herzinfarkt versorgt zum Beispiel und fährt dann in die Uniklinik nach Odense, dann ist der Rettungswagen 3 Stunden weg. Und das war der Gedanke, wenn der Rettungswagen gerade weg ist und nicht verfügbar ist oder eben sehr lange braucht, dann müssen wir einfach schauen, ist jemand in der Nachbarschaft? Und jetzt reicht es natürlich nicht zu wissen, wohnt dort jemand in der Nähe, weil der könnte gerade weg sein. Und da haben die Dänen ein georeferenziertes Alarmierungssystem mit einer App entwickelt. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als plötzlich diese Smartphones explosionsartig verbreitet wurden und dann hat ja mittlerweile jeder ein Smartphone, haben sie die Möglichkeit gesehen, auch über GPS potenzielle Helfer zu orten und dann eben zu alarmieren. Und dieses dänische Ersthelfer-Alarmierungssystem von der Firma First ID mit Sitz auf der Insel Fünen, das hat sich genau diese Tatsache zunutze gemacht. Die haben 2012 damit angefangen. Ich glaube, es war, also nach meinem Kenntnisstand, war es weltweit die erste App, die so ein georeferenziertes Ersthelfer-Alarmierungssystem in die Tat umgesetzt hat. Nämlich Menschen registrieren sich, die sind tätig als Rettungsdienstmitarbeitende oder als Ärzte oder Medizinstudenten oder Pflegekräfte. Die registrieren sich in einer App. Und im Fall eines sehr dringlichen Notfalls mit Notruf auf der Leitstelle, also hier geht es speziell um Herz-Kreislauf-Stillstand, wenn wirklich es um jede Minute geht, wird dieses App-basierte System aktiviert und dann sucht der Alarmserver die Standorte der Ersthelfenden ab und die direkt in der Nähe sind, die kriegen dann einen Alarm. Und was bei diesem System First ID, es gibt also international einige solcher Systeme, was bei dem so besonders war, es hat schon Aufgaben verteilt. Also es hat dann Helfer zum Patient geschickt, um die Herzdruckmassage und Beatmung zu übernehmen. Und es hat auch jemanden zum nächstgelegenen Defibrillator, der öffentlich verfügbar war, geschickt, um diesen zum Patienten zu bringen. Und das hat mir sehr imponiert. Diese Idee habe ich da aufgegriffen, habe gedacht, das müsste sich doch auch in Deutschland etablieren lassen. Und so ist eigentlich diese Geburt des Vereins Region der Lebensretter schon fast passiert. Also da haben dann viele Monate Arbeit drin gesteckt von ganz vielen Menschen, die sich da engagiert haben. Aber letztendlich war das die Geburt unseres Vereins.
Und wenn Sie jetzt von dem Verein Region der Lebensretter sprechen, dann ist das ein regionales Projekt, das sich jetzt auf Ihre Stadt beschränkt? Oder wie muss man das verstehen?
Also das war es in der Tat mal. Wir haben 2015, als ich nach Freiburg gekommen bin, meine neue Stelle angetreten habe, mit der Stadt, mit dem Bürgermeister, mit den Chefs von DAK und Malteser, die hier in Freiburg vertreten sind, mit denen allen haben wir gesprochen, alle fanden die Idee gut. Dann haben wir mit dem Innenministerium Kontakt aufgenommen und da kam dann gleich die Idee, lass uns das doch dann vielleicht landesweit machen. Das war natürlich eine super Idee, aber ich als Wissenschaftler frage mich natürlich, ob wir sowas planen sollen, obwohl wir noch gar nicht wissen, ob es was taugt, um es mal ganz deutsch zu sagen. Und dieses dänische System, ob das in Deutschland funktioniert, das war mir nicht klar zu dem Zeitpunkt. Und es gab auch noch zwei andere Apps. Ich bin damals ganz naiv rangegangen, habe gesagt, lass uns doch mal drei verschiedene Systeme testen. Es geht ja nicht nur um die App, auch man muss ja ein System aufbauen. Und da gehört auch zum Beispiel ein ID-Netzwerk dazu. Da gehört auch die Frage dazu, welche Ausbildung soll man denn haben, um da mitmachen zu dürfen? Soll das irgendwie jeder machen können? Oder muss man einen Erste-Hilfe-Kurs dazu haben? Oder braucht man sogar mehr? Da können wir nachher nochmal drüber reden. Das ist nämlich eine aus meiner Sicht ganz wichtige Frage. Und dann natürlich auch das App-basierte System und auch eine DeFi-Datenbank, so ein ID-Register. Also in Bezug auf IDs, das nehme ich jetzt mal vorweg, sind wir in Deutschland noch Entwicklungsland. Also wir haben ganz wenig öffentlich verfügbare Defibrillatoren. Das muss sich ändern. Das wollen wir mit unserem System auch ändern. Und dann gab es ja die Intention vom Innenministerium. Also wir koordinieren ein Projekt, wir testen drei verschiedene Systeme und machen eine Pilotphase, 2 Jahre, wissenschaftliche Datenerhebung. Ja, und aber nach der Pilotphase war es dann so, eigentlich wollte keiner die Ergebnisse abwarten. Wir haben dann ganz viel Interessenten bekommen aus anderen Regionen in Baden-Württemberg. Eigentlich springt der Funke so von Landkreis zu Landkreis immer auf den nächsten über. Und wir haben 2020 dann mit dem Regelbetrieb begonnen und hatten dann aber ganz schnell ganz viele Landkreise, die mitmachen wollten. In Baden-Württemberg gibt es 34 Rettungsleitstellen und 23 machen jetzt schon mit bei uns. Und das waren einfach Initiativen von DAK, anderen Hilfsorganisationen, Landkreisen, Landräten, Bürgermeistern, die ganzen Stakeholder, die gesehen haben, dieses System verbessert die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand ganz, ganz stark, weil es einen sehr großen Unterschied macht, ob man mit dem Rettungswagen nach 10 Minuten zum Patienten kommt oder eben ob der Ersthelfer nach 4 Minuten ankommt und diese 6 Minuten mit Herzdruckmassage, Beatmung und Defibrillation überbrückt. Und dann kam aber auch ja relativ bald, also es war kurz nach Abschluss der Pilotphase, die ersten Anfragen aus anderen Bundesländern, die sich an uns gewendet haben mit der Frage, können wir sowas bei uns etablieren? Dann haben wir auch überlegt, sollen wir als Verein denn, was können wir denn leisten? Sollen wir da auch aktiv werden, auch außerhalb Baden-Württembergs? Und ja, wir haben ganz klar gesagt, dieses System rettet Leben, das wollen wir natürlich überall dort etablieren, wo es vielleicht gewünscht ist. Und da engagieren wir uns, aber da brauchen wir auch lokal starke Menschen, die als Kümmerer, als Initiatoren, auch als Wissenschaftler, als Weiterentwickler zur Verfügung stehen. Und die ersten Regionen waren dann Ostsachsen und das Allgäu, also Sachsen und Bayern. Und mittlerweile sind wir in Bayern ganz gut verbreitet. In Sachsen haben wir die Leitstelle Ostsachsen und starten jetzt bald in Dresden und in kürzer auch in Leipzig. Das heißt, 3 von 5 Leitstellen haben dann schon unser System. Und wir starten jetzt auch bald in Rheinland-Pfalz und in Hessen. In Nordrhein-Westfalen haben wir schon eine Region. Also das System verbreitet sich jetzt doch relativ stark. Wir sind mittlerweile in 55 Landkreisen oder kreisfreien Städten in Deutschland präsent. Und das Tolle an dem System ist eben, dass es nicht nur eine App ist, die betrieben wird von irgendeiner Leitstelle oder irgendeiner Rettungsdienstorganisation, sondern es ist ein deutschlandweites System, in dem man sich registrieren kann. Und wenn man registrierter Helfer ist, dann bedeutet das, wenn man sich in Dresden registriert und macht Urlaub in Freiburg, kann man in Freiburg auch alarmiert werden. Oder wenn man in Ostsachsen registriert ist und fährt nach Stuttgart. Also es ist ein deutschlandweites System und Landkreisgrenzen spielen für uns keine Rolle. Das funktioniert sehr gut, vor allem in den Bereichen, in denen ja Menschen pendeln über Landkreisgrenzen. Es ist ja schade, wenn man in einem einen Landkreis registriert ist, im anderen Landkreis dann ausgeschlossen wird.
Wer bezahlt den Spaß?
Ja, also das ist im Prinzip nicht geregelt. Hm. Jetzt sage ich mal gleich dazu, das System kostet fast nichts. Also wenn wir es jetzt mal vergleichen mit Kosten für eine zusätzliche Rettungswache oder ein zusätzliches Rettungsmittel, dann sind die Kosten verschwindend gering. Die Performance ist aber durchaus so, ja, das kann sich sehen lassen. Also ich sage jetzt mal nur für Freiburg, wir haben hier eine integrierte Leitstelle, die ist für die Stadt Freiburg mit 250.000 Einwohnern und für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit ebenso vielen Einwohnern zuständig, deckt ein Gebiet von 1.531 Quadratkilometern ab. Und wir haben hier 1.600 registrierte Helferinnen und Helfer. Und wenn das System aktiviert wird, das ist so etwa 3 bis 5 Mal am Tag, dann finden wir in 60% der Helfer, der Alarmierungen auch Helfer in der Nähe. Und der erste Helfer trifft im Median nach unter 4 Minuten ein. Das heißt, wir haben eine relativ zuverlässige Performance. Das System rettet viele Leben und das für sehr wenig Geld. Und natürlich ersetzt das keinen Rettungswagen und das zählt auch nicht zur Hilfsfrist. Also man kann jetzt nicht sagen, ich kaufe so ein Ersthelfersystem und dann, wenn ich in 60% der Fälle jemanden da habe, der nach 4 Minuten eintrifft, dann brauche ich nur noch für die anderen Fälle Rettungswagen. Nee, das ist natürlich nicht so. Aber das Problem, was wir haben, ist, dass diese Systeme politisch noch gar nicht verortet sind. Es ist also gar nicht klar, sind diese Systeme eigentlich Teil des Rettungsdienstes? Eigentlich muss man sogar sagen, sind sie es nicht, weil in den meisten Bundesländern ist es entweder nicht geregelt oder klar geregelt, dass sie nicht Bestandteil des Rettungsdienstes sind. Und dann wäre noch die Frage, ist der Bund zuständig oder die Länder? Auch die Frage ist nicht geklärt. In den Landesrettungsdienstgesetzen sind Ersthelfer-Alarmierungssysteme weitestgehend nicht erwähnt. Es gibt 3, die man da vielleicht mal herausheben kann. Zum einen das sächsische Rettungsdienstgesetz, dann das thüringische Rettungsdienstgesetz, die beide vor kurzem erneuert wurden und in denen beiden eine Rechtsgrundlage für die Alarmierung von Ersthelfern über App geschaffen wurde. Und dann das baden-württembergische Rettungsdienstgesetz, was vor wenigen Tagen verabschiedet wurde und in welchem jetzt, und ich glaube, das ist jetzt auch ganz neu, sowas gab es in Deutschland nicht, geregelt ist, dass die Kostenträger die Kosten für diese Apps bezahlen. Also in Baden-Württemberg werden die Krankenkassen diese Kosten übernehmen. Und auch wenn es keine großen Beträge sind, ist es total gut, dass damit diese Frage mal geklärt ist. Weil ansonsten scheitert man daran, dass eine Landrätin oder ein Landrat dieses Projekt super findet und sagt, ja, aber bin ich denn dafür zuständig? Vielleicht fragen wir mal die Leitstelle. Sagt die Leitstelle, also wenn es ein System gibt, alarmieren tun wir gerne, aber bezahlen muss es jemand anders. Und dann redet man mit den Rettungsdienstorganisationen vielleicht und sagen die auch, ja, steht aber nicht im Gesetz, das können wir gar nicht machen. Also es gibt ganz viele Unklarheiten. Und wir wissen ja, dass die Politik immer ein bisschen braucht, um irgendwas Neues umzusetzen. Aber aus medizinischer Sicht kann man nur sagen, seit 2021 empfehlen die internationalen Leitlinien für die Reanimation, dass in jedem europäischen Land, wenn ein Notruf eingeht, bei dem der Verdacht auf einen Herz-Kreislauf-Stillstand vorliegt, solche App-Systeme genutzt werden, um die Zeit bis zur ersten Thoraxkompression und die Zeit bis zur ersten Defibrillation zu verkürzen. Und ich sehe es als unsere Aufgabe, wir in der Medizin, vor allem wir Notfallmediziner, müssen jetzt dafür sorgen, schnellstmöglich in ganz Deutschland solche Systeme flächendeckend zu etablieren. Denn soll ja eigentlich jeder Patient die gleiche Chance haben, zu überleben.
Das heißt, dass Sie sich bis jetzt immer mit Spendengeldern finanziert haben?
Ja, Spenden und Zuwendungen.
Ja, okay.
Es ist aber mittlerweile auch so, dass es durchaus auch Landkreise gibt oder kreisfreie Städte, in denen Politiker auf das Thema kommen und dann sowas einfach ausschreiben oder entscheiden, wir machen sowas. Also das kommt jetzt immer mehr, unter anderem auch durch die Medienberichterstattung zu solchen Systemen, die schon dafür sorgen, dass sie bekannter werden, dass man auch weiß, dass es sowas gibt.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Higher Adopter Group. Die Higher Adopter Group bietet deutschlandweit flexibles und selbstbestimmtes Arbeiten in Medizin, Pflege und Rettung. Wenn Sie Lust auf berufliche Abwechslung und eine übertarifliche Bezahlung haben, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter im Podcast.
Können wir so einen Fall mal konkret durchspielen? Also so eine Alarmierung, jetzt angenommen, jemand hätte einen Herz-Kreislauf-Stillstand und es würde ein Notruf abgesetzt werden. Was würde dann konkret passieren?
Ja, vielleicht nehmen wir mal ein Beispiel hier aus Freiburg, Richtung Dreisamtal, also Richtung Schwarzwald, schon sehr ländliche Region. Da hat an einem Sonntag eine 36-jährige Frau einen Herz-Kreislauf-Stillstand in der Turnhalle bekommen beim Sport. Man denkt ja immer, das trifft alte Leute. Das stimmt nicht. Also ein Drittel der Menschen sind im erwerbstätigen Alter, sind vor Renteneintritt. Und diese Patientin, die ist kollabiert. Sie hatte, das wissen wir im Nachhinein, eine Herzrhythmusstörung. Sie hatte Kammerflimmern. Und waren natürlich Augenzeugen da, die anderen Kommilitonen vom Sport. Hat jemand sofort die 112 angerufen und gemeldet, hier ist jemand, liegt auf dem Boden, eine 36-jährige Frau, die atmet nicht mehr. Und wenn der Leitstellendisponent bei der Notrufannahme auf das Einsatzstichwort leblose Person oder bewusstlos klickt oder auf das Stichwort Herz-Kreislauf-Stillstand, dann kommt in den Rettungsmittelvorschlag neben Notarzt und Rettungswagen immer auch das System Region der Lebensretter. Der Leitstellendisponent kann das dann abwählen, zum Beispiel wenn Gefahrensituationen vorliegen, wo man keine Ersthelfer alarmieren möchte oder aus anderen Gründen, wenn der Einsatzort nicht zugänglich ist oder sowas. Wenn der Leitstellendisponent es aber einfach bestätigt, und das passiert in fast allen Fällen, dann wird die Position des Notfallortes an unseren Alarmserver übertragen und es wird weiterhin auch die voraussichtliche Fahrzeit des ersteintreffenden Rettungsmittels übertragen. Das heißt, der Alarmserver weiß dann, hier ist der Notfallort und der Rettungswagen braucht 8 Minuten. Vielleicht braucht der Notarzt 11 Minuten, dann nehmen wir nur diese 8 Minuten mal. Und jetzt sucht der Alarmserver Ersthelfer in der Nähe des Notfallortes und macht so einen Voralarm, also so einen lauten Alarmton, auch wenn das Handy auf stumm ist, Und der Helfer kriegt dann in seinem Display angezeigt, es handelt sich um einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Und ja, bist du jetzt verfügbar oder nicht? Und dann klickt er auf Ja und dann muss er angeben, ob er zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs ist und ob er einen ID dabei hat. Und wenn er diese Informationen über die App zurückgespiegelt hat, dann prüft das System, wie lange wird der Helfer wahrscheinlich brauchen, bis er am Notfallort eintrifft. Also zum Beispiel Fahrradfahrer und die Strecke ist jetzt irgendwie 3 Kilometer, der macht so ein Echtzeit-Routing in Google Maps, auch mit der aktuellen Verkehrslage. Und dann rechnet er aus, der Helfer braucht 9 Minuten. Und dann käme die Nachricht, vielen Dank, Sie werden nicht benötigt. Weil das System weiß, der Helfer wird höchstwahrscheinlich nach dem Rettungsdienst eintreffen. Von den Ersthelfern, die vor dem Rettungsdienst eintreffen werden, bildet das System so eine Hierarchie. Also da werden dann die beiden, die den Patienten als Erste erreichen werden, immer direkt dorthin geschickt, damit die Herzmassage und Beatmung schnellstmöglich beginnt. Und der dritte Helfer, für den sucht dann das System einen öffentlich verfügbaren ID, der gerade zugänglich ist. Also das System schickt dann im Winter keinen Mensch zum Freibad, wo ein ID hängt, weil der ist im Winter ist nicht verfügbar. Oder nachts in eine Shopping Mall macht es auch nicht. Also das System kennt da die Zeiten öffentlichen Zugangs für die Defibrillatoren. Und da schickt das System dann den dritten Helfer hin, wenn nicht einer der Helfer angegeben hat, dass er einen persönlichen ID dabei hat. Und der vierte Helfer, der wird dann zum Einsatzort geschickt und weist dort die Profis ein. Also der stellt sich mit seiner regionalen Lebensretterwarnweste auf die Straße, winkt dem Rettungswagen, sorgt dafür, dass die Tür auf ist, Licht an ist und dass die Profis da schneller zum Patienten finden. In dem Fall unserer 36-jährigen Patienten war das dann so, dass ein Krankenpfleger, ein Anästhesiepfleger und ein Intensivpfleger und ein Anästhesist und eine Mitarbeiterin aus einer Hilfsorganisation, alle 4 diesen Alarm angenommen haben. Die beiden Ersteintreffenden waren in weniger als 4 Minuten da. Der dritte war mit dem AED auch nach etwas mehr als 4 Minuten da. Und die haben also die Erstversorgung über eine ganze Zeit durchgeführt, bis der Rettungsdienst dann kam, haben die Patienten auch schon 2-mal defibrilliert. Nach insgesamt 40 Minuten Reanimation ist die Patientin dann in die Klinik gekommen. Und das ist jetzt schon ein Jahr her. Ich kenne die Patientin, der geht's gut. Die hat 2 kleine Kinder, die bringt sie wieder selber in den Kindergarten. Sie kann ein Leben führen wie vorher, keine Folgeschäden. Und wir sehen ja in der Medizin, vor allem in der Notfall- und Intensivmedizin, regelmäßig Patienten, die halt erst nach 10, 12, 15 Minuten reanimiert werden. Und das, was da rauskommt, ist nicht so, dass man sich freut über solche Fälle. Und wenn man sowas dann erlebt, und zwar nicht nur einmal, sondern ich kenne jetzt also eine ganze Menge Patienten hier in Freiburg allein, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand hatten, bei denen der Rettungsdienst nach 10 Minuten oder mehr erst eingetroffen ist und bei denen aber der erste App-Retter nach 4 oder 5 Minuten da waren und die ein normales Leben führen. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir in Deutschland etwa 3.000 Verkehrsunfallstote haben, aber 60.000 Fälle Herz-Kreislauf-Stillstand, der Rettungsdienst beginnt mit der Reanimation und von diesen überleben dann nur 10%. Und diese Überlebensrate von etwas mehr als 10%, die hat sich in den letzten 10, 20 Jahren nicht relevant verändert, obwohl die Notfall- und Intensivmedizin natürlich tolle Fortschritte erzielt hat. Da muss ich dann wirklich sagen, wir brauchen jetzt so eine Lösung. Natürlich ist es auch ganz toll, wenn Kinder Wiederbelebung lernen in der Schule. Das ist auch ein ganz wichtiger Baustein zum besseren Überleben. Und natürlich ist es extrem wichtig, dass die Leitstelle in 100% der Anrufe auch Telefonreanimation macht, also diese Anleitung zur CPR schon am Telefon. Aber einen geschulten Ersthelfer, der regelmäßig die Wiederbelebung übt oder im Ernstfall durchführt, der nach 4 Minuten da ist, das ist ein Gamechanger, das muss man einfach sagen.
Ja, sehr beeindruckend, die Geschichte, die Sie erzählt haben. Gibt es schon Daten, das haben Sie gerade so ein bisschen schon angedeutet, gibt es schon Daten, die zeigen, dass diese Ersthelfersysteme, dass die das Outcome von Patienten, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand bekommen haben, dass das gebessert wird, dass das verbessert wird oder dass die Reaktionszeit einfach sich verkürzt?
Ja, also das ist eine ganz schwierige Frage. Man möchte ja dann eigentlich schnell Studien machen und nachweisen, dass die App Alarmierung was bringt. Jetzt sage ich mal, das ist so, wie wenn Sie sagen, gibt es Daten dazu, ob Blutdrucksenker auch das Outcome verbessern? Dann fragt sofort der Zuhörer, geht es jetzt um Beta-Blocker oder um Calcium-Antagonisten oder um ACE-Hämmer? Das ist ein großer Unterschied. Und bei den Ersthelfer-Alarmierungssystemen, da gibt es auch riesengroße Unterschiede. Also es gibt eine prospektive RCT, also randomisiert kontrollierte Studie aus Schweden. Da wurde getestet, ob mit oder ohne so ein Ersthelfersystem die Überlebensrate höher ist. Und sie war es nicht. Also es gab keinen Unterschied. Diese Studie wurde aber vor fast 10 Jahren veröffentlicht und basiert auf einem SMS-Alarmierungssystem. Also da haben sich Menschen registriert, die ja wie bei unserem System, die helfen wollen. Und die wurden dann im Falle eines Notrufs mit Verdacht auf Herz-Kreislauf-Schießstand über die Mobilfunkmasten geortet und über SMS alarmiert. Das hat zwei wesentliche Nachteile. Die Ortung über so einen Mobilfunkmasten ist wesentlich ungenauer als die über GPS. Und dann wurden einfach feste Alarmradien genommen. Also der Helfer ist so und so viel Meter weg von dem Notfallort und dann alarmieren wir ihn oder eben nicht. Und bei einer Alarmierung über SMS kann der Helfer auch keine Rückmeldung geben an die Leitstelle. Also ich übernehme den Alarm oder ich bringe eine AED mit oder sowas. Und die Tatsache, dass die Überlebensrate nicht höher war, die spricht aus meiner Sicht überhaupt gar nicht dagegen, diese Systeme weiterzuentwickeln und dann erneut zu testen. Bei den Eintreffzeiten, da haben wir klare Evidenz. Also mit unserem System haben wir schon mit 1000 Helfern in der Region Freiburg extrem kurze Eintreffzeiten von unter 5 Minuten erreicht. Und wir haben jetzt vor einem Jahr die 3. Generation unserer App gelauncht, die nochmal wesentlich bessere Performance hat. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Leistungsfähigkeit dieses Systems. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir auch gesagt haben, mit der App, so wie sie jetzt ist, sind wir wirklich zufrieden. Und jetzt wollen wir mal untersuchen, ob die Überlebensrate dadurch steigt. Und deswegen läuft jetzt gerade die HEROES-Studie, mit der wir in 11 Regionen, die unser System starten werden, jetzt in wenigen Wochen ist es soweit, 8 Monate vor und 8 Monate nach Implementierung unseres Systems schauen, wie ist die Überlebensrate nach Herz-Kreislauf-Stillstand. Weil die Überlebensrate jetzt 10,5% ist, weil wir damit rechnen, dass wir etwa 5% zusätzliche Überlebensrate generieren können, brauchen wir da über 2000 Patienten und deswegen haben wir uns auch committed, in 11 Regionen das zeitgleich zu untersuchen. Die Studie ist prospektiv, multizentrisch und ich hoffe sehr, dass wir Ende 2025, wenn es ans Auswerten geht, dann auch wirklich nachweisen können, dass die Überlebensrate höher ist. Aber die Erfahrungsberichte aus Regionen, die so ein System haben, da spielt Holland eine große Rolle, spielt Dänemark, Schweden eine große Rolle, die sind so erdrückend, dass dass der European Resuscitation Council eben schon 2021 das als klare Empfehlung in die Leitlinie mit reingenommen haben. Weil gesagt wurde, da können wir jetzt nicht erst abwarten, bis die erste Studie da was zeigt, sondern das ist naheliegend. Ja? Also wenn ich nach 4 Minuten einen Profi dort habe und der eben 6 Minuten Zeitvorteil zum Rettungsdienst hat, würde ich auch ohne Studie glauben, dass das Sinn macht.
Absolut, das liegt ja auf der Hand. Aber klar, wir wollen natürlich auch mal gerne Studien und Zahlen haben.
Ja, die brauchen auch für die nächsten Bundesländer, die drüber diskutieren im Landtag, ob solche Systeme von den Krankenkassen finanziert werden sollen, ob wir die wirklich brauchen. Wie gesagt, die Politik hinkt immer hinterher und wir haben ganz viele Gespräche mit den Kostenträgern und stellen immer wieder fest, je besser die Evidenzlage ist, desto bereiter sind die, auch die Systeme zu finanzieren.
Können wir noch mal etwas sprechen über also die Schulung, die möglicherweise oder die Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um an dem Projekt teilzunehmen? Gibt es Schulungen? Gibt es noch andere Dinge, die dann gemacht werden, um die Leute möglichst fit zu bekommen? Wie sieht es damit aus?
Ja, also generell, der gemeinnützige Verein Region der Lebensretter bietet keine Schulungen an. Das machen Hilfsorganisationen. Wir nehmen sehr gerne die Menschen auf, die die Mindestqualifikation erfüllen. Das sind in der Regel medizinische Berufe mit regelmäßigem Reanimationstraining. Das sind Menschen, die mindestens eine Sanitätshelferausbildung haben, die in den Hilfsorganisationen TEN, Deutsches Rotes Kreuz, Malteser, ASB, Johanniter, DLRG, Bergwacht, die Feuerwehren dazu. Also wir sind da sehr offen. Es geht nicht um Organisation, es geht um Qualifikation. Und in vielen Regionen gibt es Angebote. Beispiel wäre so Feuerwehren. Die Feuerwehrleute haben in der Regel sehr regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse. Also da gibt es Bildungsangebote, wo die sich nochmal ganz speziell für das Thema Reanimation fit machen können, für die Teilnahme an dem System. Aber diese Angebote sind nicht von unserem Verein. Die werden dann in Zusammenarbeit mit entsprechenden Hilfsorganisationen gemacht. Wir haben uns ganz intensiv schon mit der Frage beschäftigt, welches Qualifikationsniveau sollen wir denn fordern? Weil am Anfang stand der Gedanke, je mehr Helfer im System, desto größer wird die Response sein und desto kürzer die Eintreffzeiten. Das stimmt aber so einfach nicht. Das ist nicht so einfach. Und das kann ich auch ganz, ganz leicht belegen. Also wir haben in Freiburg jetzt mit den etwa einem Helfer pro Quadratkilometer erreichen wir das in 60% der Alarmierungen, Helfer da sind, im Median 4 Minuten Eintreffzeit. Ein anderes System in Schweden hat mit einer ersthelfenden Dichte, die 6-mal so groß ist wie unsere, eine Eintreffzeit des ersten Helfers innerhalb von 8 Minuten realisiert. Da sieht man, dass man die Performance von so Systemen einfach mal wirklich vergleichen muss und dann mal ganz kritisch sagen, also dieses System in Schweden, da muss man dazu sagen, da darf jeder mitmachen, also da brauche ich nicht mal einen Erste-Hilfe-Kurs als Nachweis. Und deswegen haben die so viele Helfer drin. Aber die Performance von dem System, die ist eben nicht besser als die von unserem System. Und das liegt vermutlich, also das kann ich jetzt nicht beweisen, es sind Beobachtungsstudien gewesen, die aus Schweden und unsere. Ich vermute, es liegt zum Beispiel daran, dass in Schweden 20 Helfer alarmiert werden. Und dann kriegen die ersten 5, die den Alarm annehmen, die Aufgabe, bringt den ID zum Einsatzort und die nächsten dann geht zum Patienten. Und also erstens, man kann nicht alle Daten übertragen von Schweden auf Deutschland. Die Kultur ist da auch anders. In Deutschland, wenn ich jetzt nachts um 3 aufstehe und bin der 15. Ersthelfer bei einer Reanimation, abgesehen davon, dass ich dann gar nicht mehr ins Wohnzimmer reinkomme, würde mich das so ärgern, dann würde ich wahrscheinlich die App löschen. Und auch wenn es tagsüber wäre, ich verlasse irgendein wichtiges Meeting bei meiner Arbeit, bin vielleicht Banker und das würde mich wahrscheinlich ärgern. Und in Schweden wird dieses System dann auch nachts deaktiviert. Wahrscheinlich, weil man weiß, dass es eben nachts auch mal so Probleme gibt. Und wenn man sehr, sehr viele Helfer im System hat, führt das auch dazu, dass die Einsatzhäufigkeit pro Helfer sehr gering ist. Also wenn ich jetzt in Freiburg 20.000, 30.000 Ersthelfer hätte in meiner App, dann würde sich natürlich die Zahl der Alarme auf viel mehr Helfer verteilen. Und dann würde der einzelne Helfer vielleicht 3-4 Jahre ohne Alarm erleben und dann vielleicht die App löschen, weil er sie gar nicht, ja, oder gar nicht mehr aktualisieren. Also das wird gar nicht mehr wahrgenommen, dass dieses System funktioniert. Wir kriegen teilweise auch Nachrichten von Helfern, die sich registrieren, die dann nach einem Dreivierteljahr einen Support anschreiben bei uns. Ist das eigentlich normal? Ich habe noch gar keinen Alarm gehabt. Und dann stellt man in Frage, ist mein Handy richtig konfiguriert? Also zum Beispiel die Android- und iOS-Versionen, die neueren, die fragen aus Datenschutzgründen, ist eigentlich ein tolles Feature, aber fragen alle paar Monate. Da gibt es eine App, die heißt Regioner Lebensrat, da möchtest du wirklich, dass sie dich immer orten kann. Und wenn der Helfer dann im Affekt so auf nur bei Verwendung der App orten klickt, dann ist er raus, dann funktioniert die App auf seinem Smartphone nicht mehr. Und also das ist schon ein System, wo man sagen kann, mehr Helfer bedeutet nicht unbedingt bessere Abdeckung und bessere Response. Also wir haben selten Fälle, wo wir keine Ersthelfer finden. Wir haben schon Fälle, wo keiner der Ersthelfer, die in der Nähe sind, verfügbar sind. Weil wenn ich tagsüber alarmiert werde, ich stehe gerade im OP und mache eine Narkose, kann ich nicht weg. Wir haben relativ viele Polizisten auch. Wenn die gerade einen Einbrecher verhaften, können sie auch nicht weg. Das ist einfach so. Aber ganz am Anfang hat bei uns das Innenministerium auch die Entscheidung gefällt, dass wir diese qualifizierten Ersthelfer nehmen. Und falls wir merken sollten, dass die Anzahl der Helfer im System nicht reicht, dann könnten wir immer noch nach unten erweitern und sagen, jetzt nehmen wir auch Menschen mit einem Erste-Hilfe-Kurs. Wenn ich es jetzt mal vergleiche zu den Daten aus Berlin, die kürzlich publiziert wurden, dort ist die Ersthelferdichte auch 10-mal so groß wie in Freiburg. Und es wird in 50% der Fälle werden Ersthelfende erreicht. Und in sehr vielen Fällen in dieser Studie wurde der Einsatzort gar nicht, also da biegt der Helfer in die Zielstraße ein und sieht schon den Rettungswagen. Vielleicht sind diese Laien, in Berlin darf sich auch jeder registrieren, auch überfordert mit so Situationen. Und dann kommt noch was dazu, das kann ich auch gar nicht durch Zahlen belegen, aber wir haben uns auch dafür entschieden, dass wir nicht, ganz bewusst nicht, Laienhelfer in einen Rettungsdiensteinsatz alarmieren. Also das ist ja eine aktive Alarmierung durch die integrierte Leitstelle. Und wir haben auch Sorge dafür, Menschen, die eben vielleicht mal vor 3 Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben, die noch nie einen Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand, der leblos auf dem Boden liegt, vielleicht in seinem eigenen Erbrochenen, blau angelaufen, eine unheimlich stressige Situation, die der oder diejenige zum ersten Mal erlebt und wo die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Person nachbetreuen müssen, sehr, sehr groß ist. Deswegen haben wir uns auf die eher qualifizierten Ersthelfenden fokussiert. Und das sind ja also in Deutschland einige Systeme, die so vorgehen. Aber ich sage es ganz klar dazu, in Italien gibt es ein System, da darf sich auch jeder registrieren und die schwören auf ihre Philosophie. Also da gibt es auch wissenschaftlich noch keine klare Empfehlung oder noch keine Evidenz dafür, ob die eine oder andere Strategie wirklich die bessere ist.
Wie ist es mit der Bereitschaft zu helfen? Wie ist es mit der Bereitschaft mitzumachen? Wie ist die Akzeptanz von diesem System überhaupt?
Also am Anfang war das der größte Unsicherheitsfaktor. Als wir gestartet haben, da haben wir uns schon überlegt, sind da diese Intensivpflegekraft, die 2 Wochenenden im Monat arbeitet, möchte die jetzt noch über unsere App 3-mal pro Nacht rausgebimmelt werden? Und die Erfahrung zeigt, dass dieses Angebot, also es geht ja nur um Reanimationen. Es geht nicht um, ich habe mir den Arm gebrochen oder um Verkehrsunfälle oder sonst was. Nur in der Reanimation. Und wenn ein Mensch Herz-Kreislauf-Stillstand hat in meiner direkten Nachbarschaft, in der Umgebung, da wo ich viel schneller als der Rettungsdienst eintreffen werde, dann ist die Bereitschaft sehr, sehr groß, weil eben sehr viele Menschen aus unserem Netzwerk wissen, wie schlecht die Chance des Patienten ist, wenn eben niemand drückt, bevor der Rettungsdienst kommt. Und da bin ich auch unendlich dankbar, den ganzen Tausenden von Helfern in unserem System, auch in allen anderen Systemen, die sagen, also ja, rein statistisch trifft es mich dann so 3 oder 4 Mal im Jahr. Und da bin ich bereit dazu, und selbst wenn es mal spät abends oder früh morgens ist, aufzustehen, weil ich mache dann wirklich einen Unterschied.
Ja. Gibt es eigentlich Rückmeldungen, also kriegen Sie Rückmeldungen von denjenigen, die schon mal geholfen haben? Also wie sind da so die Stimmen, die Sie mitbekommen?
Ganz viel. Also wir haben angefangen mit 50 Helfern hier in Freiburg. Da haben wir WhatsApp-Gruppen gegründet und dann Feedback ausgetauscht. Dann haben wir uns weiterentwickelt, haben dann auch andere Landkreise dazugenommen. Und dann kamen Anrufe und E-Mails. Und jetzt mittlerweile haben wir ein deutschlandweites Support-Portal, wo alle Ersthelferinnen und Ersthelfer uns Rückmeldung geben können. Und auch wenn sie Fragen zum Einsatz haben, sie können auch über die App eine Nachbesprechung eines Einsatzes anfordern. Und es ist gigantisch. Also uns erreichen natürlich ganz viele Rückmeldungen von Helfern, die selber total geflasht sind nach so einem Einsatz. Wie einfach das ist. Also wenn ich jetzt irgendwie, gestern Abend saß ich auf dem Sofa und da kam so ein Reanimationsalarm. Es war letztendlich ein Fehleinsatz, aber ich kriege da so in der App angezeigt, ein paar hundert Meter von meinem Wohnort entfernt und ich weiß, da fährt der Rettungsdienst jetzt hin und für mich ist es ein Steinwurf. Ich laufe da schnell rüber und beginne mit der Reanimation und dann kommen die Profis, das muss man auch sagen, also der Rettungsdienst hat dieses System in Freiburg extrem gut angenommen. Also die sind natürlich total dankbar dafür, selbst wenn ein Helfer nur eine Minute vor dem Rettungswagen oder zeitgleich eintrifft, der Helfer von der Region, der Lebensretter, der rennt rein, beginnt mit der Herzdruckmassage und wenn es zwei sind, auch mit der Beatmung. Und der Rettungswagen holt dann sein Equipment, Notfallrucksack und Defibrillator und Beatmungsgerät raus. Und bis die das Setup am Laufen haben, sind schon 2-3 Minuten effektive, sehr, sehr gute Herzdruckmassage gelaufen. Und gerade so diese Unterbrechung der Reanimation oder diese No-Flow-Zeit in der Initialphase des Rettungsdiensteinsatzes, die können wir dadurch auch senken. Und das sehen die Profis. Und wenn der Rettungswagen eintrifft mit 2 Personen und dann der Notarzt braucht noch 3-4 Minuten und da ist eben so ein Lebensretter mit dabei, den man vielleicht auch noch kennt aus der täglichen Arbeit und weiß, das ist jetzt hier einer aus dem Rettungsdienst oder vielleicht sogar ein Notarzt, dann bindet man den ins Teamgeschehen mit ein. Und dann ist überhaupt keine Frage, dass ich einfach mal nochmal 2 Minuten Herzdruckmassage übernehme, damit dann der Kollege aus dem Rettungsdienst irgendwie am Auto noch die schwierige Intubationsequipment holen kann. Ja.
Ja. Also mich haben Sie gewonnen, auf jeden Fall mit dieser Idee. Ich finde das extrem simpel, also von der Grundidee meine ich jetzt. Und technisch einfach auch toll gelöst, auch mit den unterschiedlichen Hierarchien, was die Aufgaben betrifft zum Beispiel. Was muss man machen, wenn man jetzt zugehört hat und das Gefühl hat, Mensch, ich möchte auf jeden Fall da mitmachen bei diesem System. Wie kann man teilnehmen?
Also erstmal auf regionderlebensretter.de gehen und dort unter Regionen sind die Regionen aufgelistet, die schon mitmachen. Wenn meine Region dabei ist, App runterladen. Die App heißt Region der Lebensretter 3.0. Die ist in Android Play Store oder im Apple App Store verfügbar. Kostet auch nichts. Runterladen, dann registrieren, Qualifikationsnachweis hochladen, AGBs, Datenschutzvereinbarung, den ganzen Kram akzeptieren und dann wird man in ein paar Tagen freigeschaltet und ist Teil des Systems. Und wenn man auf unserer Regionenkarte sieht, die Region macht noch nicht mit, dann schaue ich mal bei den anderen Systemen. Es gibt noch andere Apps. Wenn ein anderes System aktiv ist, kann man genauso gut mitmachen. Und wenn noch kein System aktiv ist, dann kann man sich vielleicht auch politisch dafür einsetzen, dass diese Region auch angestoßen wird. Man kann Landräte ansprechen, man kann Bürgermeister ansprechen, kann mit den Hilfsorganisationen reden. Momentan ja, ist viel Bewegung drin. Also durch die Berichterstattung in den letzten Tagen sind jetzt doch viele Kommunalpolitiker ein bisschen sensibilisiert für das Thema. Und da muss man sich nur mal an so einen Kommunalpolitiker wenden und sagen, wollen wir das nicht bei uns auch machen, damit jeder Mensch mit Herz-Kreislauf-Stillstand eine vernünftige Überlebenschance bekommt. Und das hat auch schon in einigen Regionen echt Früchte getragen.
Sehr gute Sache. Professor Müller, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich fand es spannend, Ihnen zuzuhören. Ich finde toll, dass Sie da auch sehr viel Zeit wahrscheinlich und Energie reingesteckt haben in das Projekt und weiter auch reinstecken. Ich hoffe, dass viele sich angesprochen fühlen und diese Idee weitertragen. Und noch viel, viel Erfolg für Ihren Verein, für Ihr System.
Ja, vielen Dank und auch danke für die Möglichkeit, das hier vorzustellen. Vielleicht darf ich noch darauf aufmerksam machen, dass wir eigentlich auf allen Social-Media-Plattformen aktiv sind. Und wenn man uns da folgt, sieht man auch ein paar Erfolgsgeschichten, sieht auch ein paar kurze Reels, wo in 60 Sekunden erklärt wird, warum dieser Mensch, der da vorgestellt wird, jetzt noch lebt. Kann man gerne mal reinschauen.
Also genau, diese Informationen werden wir auf jeden Fall auch noch in die Shownotes stellen. Also Ihre Internetseite, die Kontaktaufnahmemöglichkeiten und die Links zu den Social-Media-Seiten.
Super, vielen Dank.
Danke Ihnen. Okay. Viel Erfolg noch.
Danke, bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.